ey, ich habe die Folge gehört, ne? Ich habe die Folge gehört als Zuhörer und das war so geil und doof, weil ich die ganze Zeit dazwischen reden wollte, weil ich es so gewohnt bin, wenn ihr drei was sagt, dass ich dann dazwischen grätschen kann oder so oder irgendwas hinzufügen kann oder sagen kann, ja, das ist richtig oder nein, das ist falsch. Und ich konnte es nicht. Aber es war schön, euch zu hören.
Wir haben dich vermisst.
Ja. Ey, ich war so im Arbeitstunnel, das ging letzte Woche einfach nicht. Ich weiß, ihr habt mich noch angeschrieben, dass ich was von Essen gepostet habe, aber irgendwann muss man ja auch mal essen, Leute.
Hat die Lasagne geschmeckt?
War das eine Lasagne?
Ja.
Ja, war lecker, ja.
3, 2, 1.
Und in dem Sinne, hallo und herzlich willkommen zum Quasi-Podcast. Bei mir der wundervolle Jan, der wunderschöne und fast beste Freund Chung und der starke Angelo. Hi!
Hallöchen.
Hallo! Hey Leute, wisst ihr was?
Erzähl.
Geburtstag!
Quasi-Podcast
hat Geburtstag.
Yay! Yeah. Wieso haben wir Geburtstag?
Weiß ich nicht. Hatte Jan vorhin geschrieben.
Nee, er hat noch Jubiläum letzte Woche schon wieder geschrieben. Ja, es ist die 50. hochgeladene Folge.
Ja, siehst du?
50 Jahre alt.
50? Ja.
Das ist ordentlich. Das fühlt sich gar nicht so viel an.
Krass. Gar nicht, nee, wirklich nicht. Ja, moin. Das,
ging runtergerutscht wie...
Ja. Ja. Ich gehe jetzt da nicht weiter drauf ein. Ja, ich war auch gespannt, was da kam. Ja, bis jetzt schon eine schöne Zeit gewesen, muss ich sagen.
Aber wir machen jetzt keinen Rückblick oder so, ne?
Nein.
Ist ja wie, stell dir vor, es ist Geburtstag und keiner kommt hin.
Wir probieren mal aus. Vielleicht ist es eine dumme Idee. Wahrscheinlich ist es eine dumme Idee. Funktioniert auch Reacts heutzutage toll. Wir reacten auf unser Podcast.
Nein, ich habe eine bessere Idee. Wir kündigen jetzt ein Special für die nächste Folge an und zwar Animes.
Ja.
Das war eine coole Idee.
Haben wir noch nie gemacht.
Das ist wirklich
eine sehr gute Idee.
Weißt du, was wir noch nie gemacht haben? Wir haben es noch nie angekündigt und uns daran gehalten.
Genau.
So sieht es nämlich aus.
Ja, jetzt wirklich. Hat uns aber nicht in den Rücken hier.
Nein.
Das sind dann gute Vorsätze, ne?
Ja. Genau. Zum nächsten Mal kriegen wir das hin, auf jeden Fall. Also die nächste Folge wird unsere Anime-Folge sein.
Ja, hatten wir das nicht vor 2 Wochen auch schon gesagt?
Es passt auch super. Wir haben das wahrscheinlich die letzten 5 Male gesagt. und wurden auch wahrscheinlich die letzten 20 Male dran erinnert. Aber... es passt perfekt, weil wir müssen es nächste Woche machen. Oh. Weil in 2 Wochen können wir die Review zur ersten Folge Loki machen.
Oh mein Gott.
Es beginnt.
Die kommt ja immer mittwochs dann raus, glaube ich, ab dem 9. Juni. Und nächste Woche haben wir dann den 7. Juni, wenn wir aufnehmen, der 8. Juni, wenn es rauskommt. Und dann haben wir halt nächste Woche perfekt noch so als letzte Vorbereitung, bevor wir dann wahrscheinlich... wieder uns nur mit Marvel beschäftigen.
Wir könnten aber auch statt einer speziellen Anime-Folge am Ende jeder Episode einmal kurz erzählen, was wir für ein Anime gerade gucken oder welchen wir gerne mal gesehen hatten.
Ja, finde ich gut.
Dann haben wir so kleine Teaser immer nur so ein bisschen.
Hört sich
also viele Anime-Folgen einfach, statt einer großen.
Mhm.
Cool. Wir dürfen nur nicht vergessen, am Ende der Episode über Animes zu sprechen. Aber das kriegen wir bestimmt hin.
Ich glaube, wir sind einfach aus dem Schneider, indem wir einfach einmal eine Anime-Folge aufnehmen. Dann können wir immer drauf verweisen.
Gibt's denn sonst irgendwas in der letzten Woche, das euch in dem Bereich beschäftigt hat? Habt ihr was Geiles gesehen? Habt ihr coole Technik in der Hand gehabt?
Tatsächlich habe ich einen Trailer gesehen, was mich verwundert hat, weil ich war mit Marty Mittagessen und da sind wir irgendwann über das Thema West Side Story gekommen.
Mhm.
Und dann kam mir, glaube ich, vor 2 Tagen oder vor 3 Tagen ein Trailer mir angezeigt, West Side Story, und das ist ein Remake von Steven Spielberg.
Okay.
Und es sah echt nicht schlecht aus.
Ich bin interessiert.
Ja, West Side Story, ich weiß nicht, woher kennt ihr das? Ich glaube, Jan und ich hatten das in der Oberschule gehabt, ne?
Auf VHS noch, ja.
Gehört. Woher kennt ihr
das? Das immer mit Broadway.
Von 1961?
Ja. Ist ein älteres Ding.
Ich kenne den.
Es gab auch ein Musical davon.
Ja. Das Musical habe ich, glaube ich, mal gesehen mit meiner Oma zusammen.
Cool.
Ja, okay. Und das wird erst nur aufgesetzt, oder was?
Ja, Dezember diesen Jahres soll es rauskommen.
Aha.
Und die Bilder sahen echt super aus. Also hatten schöne Vibes. Also generell, aktuell sind ja viele Retro-Revivals wieder unterwegs. Also seit ein paar Jahren halt Cobra Kai, was ich immer noch hart feier.
Wann geht's denn da weiter eigentlich mit Cobra Kai?
Ende des Jahres hoffe ich, aber wahrscheinlich eher Anfang nächsten Jahres.
Okay, Anfang nächsten Jahres. Okay.
Oh, da fand ich aber auch diese Entwicklung in der letzten Staffel so nervig irgendwie.
Ja, es ist nicht alles, ich fand es auch nicht alles so geil bei der Serie, also bei der aktuellen Staffel.
Ja.
Weil sich das ein bisschen gezogen hat, fand ich. Und kennt ihr das, wenn sich eine Staffel irgendwie aufbaut, nur damit dann dass die große Explosion an Gefühlen und an Story dann erst in der nächsten Staffel stattfindet? Davon gibt's so ein paar Dinger. Und das mag ich gar nicht. Also so eine Staffeln, die irgendwie nur so als Filler fungieren. Ich meine, es ist auch viel passiert. Jetzt so
es ist
nicht
super viel passiert. Es ist halt super viel einfach, wie heißt es, Retro-Perspektive, Erinnerungen, einfach die Original-Locations, die Original-Darsteller rangeholt. Die wollten dann halt einfach noch mehr Gefühle wecken und einfach Erinnerung für die Generation, die damit
aufgewachsen. Ja, aber da hast du irgendwie so zwei, drei Nebenfiguren, die in zwei, drei Sekunden mal zu sehen waren und das ist dann gleich Retro. Ach, ich finde es geil, wie selbstreferenziell das aufgebaut ist. Also Chapeau. Aber das ist ja dann nicht alles, was die Serie trägt. Das hat sie am Anfang plus der Geschichte und den Entwicklungen besonders gemacht. Und jetzt fehlt halt die Geschichte dazu.
Ja.
Oder was heißt fehlt? Die ist halt nur nicht so geil, wie wir sie alle gerne hätten.
Deswegen wird die nächste Staffel krachen. Punkt.
Na gut.
Ich bin gespannt. Ich habe eine Frage an euch tatsächlich.
Ja.
Glaubt ihr denn, die E3 2021, die vom 12. bis 15. Juni geht, wird krachen?
Nein, ich glaube, das, was davor passieren wird, wird krachen.
Was passiert denn davor, Jens?
Weißt du es, Angelo?
Wenn du jetzt die Präsentation der Firmen meinst, die vor der eigentlichen E3 stattfinden, ja, ansonsten nein.
Es gibt seit heute Gerüchte, auch von Quellen, die in der Vergangenheit sehr oft recht hatten, dass man aktuell davon ausgeht, dass vor der E3 von Nintendo eine neue Switch,
ja, gut,
in Klammern Pro, vorgestellt wird.
Ja.
Weil also sie natürlich einmal dieses Momentum von der E3 und vorher mitnehmen wollen und weil es wahrscheinlich exklusive Spielepräsentationen auf der E3 geben wird. Und wenn da geschrieben steht, dass das Ganze exklusiv für die Switch Pro oder Super Nintendo Switch verfügbar ist, da muss man natürlich die Konsole kennen. Also muss das vorher stattfinden.
Ja, die Gerüchte belaufen sich aktuell auf ein Datum, das im nächsten Jahr stattfinden wird. Also die Switch Pro
Frühjahr
soll
wahrscheinlich, ne?
Nee, genau, im Frühjahr 2022 mittlerweile. Überlegt euch das mal. Holy shit. Ich wage es mich gar nicht zu sagen und auszusprechen, ey. 2022 im Frühjahr. Und ich habe mir selber so Gedanken gemacht, ich habe das Thema auch letztens im Stream angesprochen, was mir eigentlich wichtig wäre. Und ich weiß nicht, wie ihr das seht, aber die Switch war für mich von Anfang an eigentlich eine Handheld-Konsole, eigentlich für unterwegs. Und ich kam immer mehr Spiele raus, die ich gerne on the fly spielen wollte, im Zug. Zum Beispiel Berlin nach Köln ist eine Strecke, die ich sehr oft fahre. Und da hatte ich oft mit Performance-Problemen zu tun, wenn es keine Nintendo hauseigenen Spiele waren.
Ja.
Und deswegen würde ich mir einfach mehr Performance wünschen. Ich brauche kein 4K, ich brauche kein Vico HD mit der Switch. Mir reicht einfach im Handheld-Modus mehr Power und ich denke, die wird die neue Konsole hoffentlich mit sich bringen. Ich habe auch eine Umfrage gestartet und da waren ungefähr 98% gegen eine neue Switch. Also die haben gesagt, interessiert mich nicht.
Ha!
Das fand ich
vielleicht, weil du mehr mit Heavy-Gamern zu tun hast, also die im AAA-PC-Bereich unterwegs sind.
Es kann sehr gut sein, auf jeden Fall.
Also mir würde tatsächlich auch bei der Switch mehr eine längere Akkulaufzeit reichen. So, also die Performance, wie sie jetzt kann, bin ich prinzipiell ja happy.
Echt?
Weil, also es gibt so ein paar Titel, Astral Chain, das Hyrule Warrior, auch Momente bei Zelda, Breath of the Wild, auch da.
Ja.
Wenn ich mir vorstelle, ich könnte das neue Zelda Breath of the Wild mit einer Monsterdichte, die nur halb so hoch ist wie in Hyrule Warrior spielen. Und es wäre 60 FPS locked bei, keine Ahnung, 720p plus.
Mhm.
Ich würde wahrscheinlich wie ein kleines Kind einfach nur im Zug sitzen und mich voll heulen vor Freude. Was ich ja schon bei der ersten Switch gemacht habe.
Ich stimme zu, also auf jeden Fall. Also ich denke, Performance wird sehr wichtig sein. Aber mein grundlegendes Gefühl bezüglich der E3 diesen Jahres ist ein negatives. Weil ich finde, das Thema neue Spiele ist irgendwie dieses Jahr vorbelastet. Und damit meine ich gar nicht, dass es die Ausrede geben wird, hier und da, dass die Spiele verspätet kommen aufgrund von unserer aktuellen Pandemiesituation und Verzögerungen aufgrund der Pandemie, sondern der bittere Beigeschmack, der einfach existiert, weil was bringen mir die geilsten PlayStation 5 Spiele und die neuesten Xbox Games, wenn gefühlt kein Mensch die Konsolen zu Hause hat?
Noch mehr. Du sprichst ja nicht nur das an, sondern bei dem, was du gerade gesagt hast, dachte ich gerade sofort an Biomutant, Cyberpunk, diverse andere Titel, die ein bisschen länger brauchen. Das ist ja schon ein bisschen vorbelastet oder die so verbuggt oder mit einem riesigen Hype entstanden und dann nicht dorthin entwickelt wurden. Da passiert ja eine ganze Menge in meinem Kopf gerade. Jetzt bringst du auch noch diese Halbleiter-Geschichte ins Spiel.
Ja.
Oh, fies, ja. Krass.
Was denkt ihr, wie die Leute darauf reagieren? Also nehmen wir mal an, jetzt kommen, weiß ich nicht, sie droppen ein neues God of War. Sie sagen, ein neues Devil May Cry kommt. Sie sagen, weiß ich nicht, ein erster Teaser für Last of Us kommt nicht. Aber nehmen wir mal an, das wäre jetzt, würde ich weinen, glaube ich.
Für ein DLC vielleicht?
Oh, DLC
ja, macht Sinn. Möglich, ja.
Was würdet ihr davon halten dann? Also würdet ihr euch, wenn ihr jetzt keine Konsole zu Hause hättet, also ich gucke hier auf eine weiße PlayStation 5, die nicht mir gehört, sondern einem sehr guten Freund von mir, der sie mir jetzt schon seit über einem halben Jahr geliehen hat, weil ich immer noch keine bekommen habe. Glaubt ihr, die Leute kommen sich verarscht fordern?
Nein. Weil bis diese Titel kommen, wird sich da einiges beruhigt haben.
Und vielleicht freuen die sich ja auch, wenn es halt nicht ein halbgares Game ist.
Und war es nicht so, dass die PlayStation doch jetzt schon oder im nächsten Monat oder so sich mittlerweile schon vom Selbstkostenpreis her gelegt hat und alles, was jetzt eingeht, ist Plus?
Das weiß ich nicht.
Ja, aber was soll denn das bringen, wenn sie nicht verfügbar ist? Also.
Aber ich kann dazu was.
Ein Teil ist dieser schon.
Zur Verfügbarkeit kann ich was erzählen. Ich habe jetzt endlich eine PS5.
Oh! Nein!
Also ich habe mir dann halt auch Plates geholt in Schwarz, weil das Weiße finde ich halt nicht so schön.
Okay. Bei Deep Brand oder wo?
Bei Amazon irgendwelche Plates geholt. Und das sieht richtig geil aus in Schwarz-Matt. Die Außenplates.
Das glaube ich dir. Was hast du drauf?
Also, wir haben jetzt initiativ erstmal Assassin's Creed Valhalla geholt und ich muss sagen, das Spiel hookt mich nicht so krass.
Ja,
aber den Podcast dann auch hier beenden, würde ich sagen.
Was hast du dir erwartet? Also,
das Ding ist, ich habe ja seit wirklich einem halben Jahr nicht mehr wirklich gezockt. Außer zwischendurch jetzt zuletzt Pokémon Snap.
Mhm.
Und ich weiß ja noch, wie hyped ich war beim ersten, beim zweiten Assassin's Creed. Und dieses Assassin's Creed jetzt aktuell war halt irgendwie, das hat mich nicht abgeholt. Aber ich weiß auch nicht, warum. Ich werde es aber trotzdem noch weiter zocken.
Also ich hab vielleicht eine Idee, weil das so viel ist. Also mich hat diese Welt so nach, also ich hatte so 3, 4, 5, vielleicht auch 7 Stunden echt sehr viel Spaß damit und habe viel rumprobiert und bin überall rumgerannt und alles. Aber dann hast du da noch mal so eine Landkarte aufgemacht und da noch mal so einen Bereich aufgedeckt und dann bist du da noch mal hochgeklettert und hast wieder alles freigeschaltet, was man sich so anschauen kann und was man alles sammeln kann.
Mm.
Und dann dachte ich, ja, oder ich gehe raus.
Ja,
vielleicht. Oder ich spiele Apex, weil dann werde ich besser.
Vielleicht ist es das, weil es echt viel ist. Weil man kann auch wirklich viel entdecken. Man reist dann auf eine nächste Insel und dann hast du auch wieder, jo, da sind ganz viele Punkte, da könntest du hin.
Das ist doch bei dieser große Unterschied zwischen den Ubisoft-Spielen und was Nintendo mit Zelda Breath of the Wild gemacht hat, dass du keine Punkte hast, die du abarbeitest, sondern dass du eine Welt hast, die du erkunden musst, bei der du dann diesen Entdeckerdrang einfach getriggert wird. Und du rennst da rum und siehst nicht 500 Punkte, da muss ich da noch hin, muss ich da noch hin, das ablaufen, sondern du musst es selber legen auf der Karte und dann musst du dahin rennen. Vielleicht ist das ein Unterschied.
Kann sein. Aber als ich das Spiel eingelegt habe, Sachen gedownloadet habe und gestartet habe zum Thema Triggern, als erstes hat mich es getriggert, dass ich halt, yo, ich will jetzt spielen, starte, dann checkt er halt Add-ons. Ja, bitte connecten mit dem Ubisoft-Account. Habe ich erstmal rausgekramt.
Oh no. Dabei war es doch immer so einfach, mit der Konsole zu spielen. Ja. Disc rein und let's go.
Jo, da war ich halt direkt ein bisschen triggert. Aber okay, zum Thema PS5. Es ist echt nicht einfach, eine zu bekommen. Das ist wirklich monatelanges, jeden Tag nachgucken, checken, ob irgendwas verfügbar gab und dann zugreifen. Auf Amazon gab es regelmäßig immer wieder, ich glaube zweimal die Woche, Drops, wo ich eine Benachrichtigung bekommen habe und du musst innerhalb von 2 Minuten kaufen, sonst ist es weg. Oder sogar innerhalb von 1 Minute. Das war schon krass.
Gab es da nicht auch so Reddit-Foren, die das so...
Ja, oder MyDeals oder andere Webseiten. Wie bist du an deine jetzt rangekommen, schon über so einen Amazon-Drop? Oder?
Entschuldigung, ich muss mal ganz kurz einhaken. Ja. Wir haben jetzt 3-mal schon Angelo abgehakt. Erzähl bitte.
Also es geht um die Halbleiter-Geschichte, deswegen ich lasse Jan die Frage mal stellen und dann werde ich euch was zu den Halbleiter sagen, ganz kurz.
Ja, Jung, wie bist du rangekommen?
Über Amazon so ein Drop und einfach schnell Glück. Reagiert und Glück, ja.
Ach, so kriegst du dann so eine Benachrichtigung, wenn die verfügbar ist oder was?
Ja, wenn ein Drop gerade passiert, so nach dem Motto, ja, in 10 oder 20 Minuten kommt ein Drop.
Wie?
Kriege es, also, oder kriege es nicht.
Sagt Amazon dir das? Oder?
Ja, die machen dann halt
einen Drop. Echt?
Ja.
Vorher, bevor sie es machen?
Ja.
Ach krass. Das ist gut. Okay. Das ist krass, wusste ich auch nicht.
Und musst du das irgendwo eingeben, dass du benachrichtigt werden willst?
Du musst oder den wie? Warenkorb reinnehmen und achso, die Benachrichtigung weiß ich gar nicht. Das hat Pia gemacht.
Ah, okay.
Okay.
Es ist halt spannend, weil ich glaube, am Ende des Tages, jeder will halt so eine Konsole haben, aber nicht jeder ist gewillt, so super viel Geld dafür auszugeben. Siehe Grafikkarten, ne? Das ist ja das beste Beispiel, wie der Markt im Endeffekt, also Angebot und Nachfrage, miteinander funktioniert. Es gab eine Präsentation von Nvidia, die machen ja auch immer ihre Präsis und Quartalsberichte, die halt für die Öffentlichkeit zugänglich sind, aber da musst du halt entsprechend auf den Seiten unterwegs sein, wo du dir deren Daten mal anschauen kannst. Und da sagt der CEO von Nvidia, dass er vermutet, dass im Q4 2021 die Lage sich langsam verbessern wird, was Grafikkarten betrifft. Weil jetzt wohl in China ganz, ganz viele Firmen eröffnet und gegründet werden, die sich um die ganze Halbleitergeschichte und sowas kümmern, weil es ist ein großer Topf an Peripherie, die für Fahrzeuge, für Konsolen, für Computer, Grafikkarten und so weiter genutzt werden. Und das ist halt generell ein Problem und Mangelware. Und das wird sich bis ins nächste Jahr erstrecken. Das heißt, wahrscheinlich wird entweder dieses Jahr die 3080 Ti ankündigen und vielleicht auch sagen, jo, nächstes Jahr kommt dann die 4000er Generation. Aber das wird nichts am eigentlichen Problem ändern, weil dieselben Komponenten verbaut werden. Und das sagt mir, egal wie viele gute Games angekündigt werden auf der E3, ich glaube, viele werden sich trotzdem denken, hey, ich würde mir halt echt gerne eine Konsole kaufen. Vielleicht wird es ja dieses Jahr was. Und ich habe Angst, dass die Leute auch dieses Jahr wieder enttäuscht sein werden.
Ich glaube, ich habe Angst, dass die Leute enttäuscht werden, ist nicht dein Problem.
Das ist nicht mein Problem.
Wenn Spiele, die jetzt vorgestellt werden, heißt es ja nicht, die sind sofort nächstes Jahr verfügbar. Große, fette Titel. Also ein God of War wird nicht in 2022 kommen. Glaube ich nicht.
Das glaube ich auch nicht. Aber dieses Jahr haben wir jetzt nicht die Knaller-Games noch, die angekündigt, also die dieses Jahr festkommen. Außer einem Battlefield, ein neues. Und mal wieder einen Call of Duty. Ich denke mir halt, also das Grundproblem, das wir aktuell haben, ist, ein Blick Richtung Biomutant sagt alles. Erwartungshaltung, das, was erbracht wird, das, was sich die Spieler erhoffen und der Shitstorm, der danach folgt. Und ich habe einfach Angst, dass sich die Szene komplett kaputt macht, weil gerade alles auseinanderdriftet zwischen das, was sich die Spieler erhoffen und das, was die Entwickler bringen können.
Ich glaube, da wird es nochmal 2 Sachen gehen. Einerseits ist hoffentlich, ich mache mal kurz, hoffentlich wird sich das ganze Corona-Thema so ein bisschen etwas erleichtern. Dadurch werden die Leute wieder auch einen Fokus auf 2, 3 andere Sachen im Leben haben, außer da sitzen und gucken, was passiert gerade, warum kann ich das nicht machen? Und dann wird da der Druck vielleicht so ein bisschen abgelassen. Und was war das Zweite?
Also da muss ich Jens einfach nur anschließen. Aktuell ist einfach die Lage ein bisschen gespannt durch die Corona-Phasenzeit. Also jeder ist ein bisschen on the edge, wobei sich jetzt mit dem besseren Wetter und der steigenden Impfanzahl sich ein bisschen löst, aber trotzdem ist es ja noch eine angespannte Stimmung.
Ich habe heute übrigens das allererste Mal auf einen Zettel ein Datum draufgeschrieben, habe mich zweimal verschrieben, weil ich erst bei 2020 war. Dann dachte ich, ah nee, ich bin ja schon weiter, 2021. 1900 habe ich sogar auch noch erst geschrieben. Ich bin vollkommen durcheinander gekommen. Aber immerhin bin ich jetzt mit Johnson & Johnson geimpft.
Yay!
In 28 Tagen bist du voll, genießt du volle Privilegien, oder?
Nee, schon in 14 Tagen.
In 15 Tagen.
Ja, aber bei Johnson & Johnson hast du halt 24 bis 28 Tage erst, bis du den vollen Impfschutz hast. Deswegen hast du so ein 14-Tage-Fenster, in dem du alles darfst, aber rein theoretisch noch nicht den vollen Impfschutz hast. Aber das ist ja auch zweitrangig. Für mich ist es jetzt eher mega weird, weil ich habe die Woche jetzt eine Produktion und das ist die erste, seitdem ich denken kann, wieder mit Publikum.
Oh,
das ist so komisch.
Das ist geil.
Und das ist halt innen, ne? Das ist Indoor. Und das wird so komisch, wieder irgendwie Reaktionen von Menschen zu hören vor Ort und nicht nur auf irgendwelchen Zoom-Bildschirmen.
Mhm. Aber wie geht das? Also was das, hast du schon was zu sagen?
Ich weiß jetzt nicht, also ich überblicke nicht die aktuelle Rechtslage, was erlaubt ist und was nicht erlaubt ist. Ich habe vor ein paar Tagen...
Nein, ich meine, ob du über die Produktion reden darfst.
Ach so, das ist der Deutsche Jazzpreis. Und der wird remote quasi gemacht. Das heißt also, die sind nicht alle lokal an einem Ort, sondern es gibt verschiedene Jazzclubs in ganz Deutschland, aus denen zugeschaltet wird. Und da ist cool. Dann zumindest
das ist Berlin, cool.
Wenn nichts Krasses passiert, auf jeden Fall Publikum mit dabei. Nicht viel und so getrennt, aber trotzdem irgendwie Leute in einem Raum, das wird sehr, sehr komisch.
Und schön.
Ja, ja, ich hoffe.
Leute in einem Raum. Ich weiß nicht, ob ihr das mitverfolgt habt. Germany's Next Topmodel. Ja, das Finale letzte Woche.
Nein.
Das war auch super awkward, weil die haben eine Riesenhalle gemietet.
Wie bist du denn jetzt? Okay.
Ja, Sprung habe ich auch nicht verstanden gerade, aber erzähl ruhig weiter.
Wegen Publikum und live. Ja, es war halt eine Live-Sendung und es waren dann halt riesen LED-Flächen und Leute wurden, also ich glaube, über 100 Leute wurden live mit dazugeschaltet, die das sehen sollten.
Wie bitte? Das klingt, als wenn etwas sehr schief gegangen ist.
Es ist nichts schief gegangen. Es war einfach nur total awkward und ein bisschen sehr komisch. Da war ich halt dabei und dachte mir so, also ist das vielleicht, werden die halt einfach nur im Loop gespielt oder ist es halt wirklich live dazugeschaltet?
Wer war das? Also waren das einfach random Menschen, die gesagt haben, ich möchte gern on camera sein? Oder wurden da so Screens aufgestellt, wo dann quasi Publikum simuliert wurde oder was?
Es war tatsächlich teils verlost, teils wurden an ehemalige Teilnehmer einen Zugang gegeben. Und mein Mikro bewegt sich hier gerade weg. Und teils Juroren oder halt einfach Freunde des Freunden oder Familienfreunde.
Wie lustig ist das denn?
Aber hast du an der Produktion mitgearbeitet oder hast du das einfach nur geguckt, weil im Moment keine Marvel-Serien da sind?
Ich hab's geguckt, mit Freunden gucken wir das, haben jeden Donnerstagabend so ein Ritual und das zusammen geguckt. So.
Ich muss einhaken. Warum guckt ihr Germany's Next Topmodel?
Weil da immer ein bisschen, also ich werde
gezwungen.
Ganz schön viel Rechtfertigung. Zweimal, wenn du gezwungen bist. Das ist ein Podcast, nur wir können darauf reagieren.
Aber ich guck's immer ab und zu mit Freunden, weil man dann halt einfach quackeln hat. Man hat
immer
dann
ab
halt
und zu, du meinst jede Woche.
Ja.
Immer wenn Topmodel
kommt.
Ja.
Genau. Ja. Immer dann,
wenn's
kommt.
Aber wenn ich keine Zeit habe, dann bin ich halt nicht mit dabei. Ja. Also ich bin nicht jeden
Also wenn du keine Abend Zeit hast, dann kündigst du deine Aufträge und guckst in Germany's Next.
Ja. So sieht's aus. Ja. Auf jeden Fall war diese Staffel nicht so spannend.
Aha.
Also das musst du doch wissen. Annika guckt das doch auch.
Nicht mit mir. Ich guck das nicht.
Aber als Konsens, Finale war cool. Es hat die transsexuelle Asiatin gewonnen.
No way! Die hat gewonnen?
Ja.
Die irgendwann geweint hat, weil sie sich nicht weiblich genug gefühlt hat?
Ja.
Wieso weißt du das, Chong?
Angelo.
Ich werde vollkommen durcheinander
die
mit euch.
Jetzt sieht es auch aus.
Den musste ich einfach bringen, ey.
So, das ist jetzt die legendäre Germany's Next Topmodel-Folge. Wir machen Pause.
Oh mein Gott. Ja, cool. Aber ich habe es wirklich nicht gesehen.
Ich fand es generell super, dass sie dieses Jahr ein bisschen mehr Body Positivity und steh zu dir selbst etabliert haben.
Ja, also sind 2 Kilo Rippenfleisch doch nicht mehr so schlimm.
Ey, wir haben eine Oversize oder Curvy Model mit dabei gehabt, diese Staffel. Wir hatten eine transsexuelle Frau hat gewonnen. Wir hatten viele andere Ethnien mit dabei gehabt. Das fand ich halt super. Es war halt viel diverser.
Ja, das stimmt schon.
Ja, aber und wenn ich Oversized höre und wir reden hier, wenn ich Size 0 ist irgendwie schon, keine Ahnung, Kleidergröße 18 oder so und alles darüber ist dann schon gleich fett. Mhm. Was heißt denn Plus-Size-Model?
Ja, vor allem in der Modebranche ist das halt. Also ja. ich sehe das auch ein bisschen kritisch, weil das ist halt am Ende ein Marketing-Stunt. Und in dieser Wegwerf Fast-Fashion-Branche geht's halt darum, jetzt mal ein bisschen mit dem Trend mitzugehen und komm, wir machen jetzt dieses Jahr mal einen auf divers und machen mal hier und da und keine Ahnung, ob es am Ende so war, aber lassen dann halt auch einen von den anderen Kandidaten gewinnen, also anderen in Anführungszeichen jetzt, die wir halt reingeholt haben, damit wir diverser wirken. Aber das Problem an Germany's Next Topmodel ist ja, dass es nicht repräsentativ für die Modebranche ist. Was da passiert, sobald die Kameras aus sind. Und ganz ehrlich, da wirst du terrorisiert, egal ob du Plus-Size-Model bist, ob du ein viel zu dünnes, abgemagertes Model bist, egal was, du wirst terrorisiert. Und aktiv, inaktiv und deswegen
Du musst ja nur Leute haben, die ihre Macht ausnutzen und das müssen sie nicht mal mit einer Drohgebärde machen. Das müssen sie mit einer Ausstrahlung machen. Die müssen dir schon das Gefühl geben, dass sie die Macht haben und nicht
du. Ja, auf jeden Fall.
Dann machst du das, was gesagt wird. Da gab es vor kurzem auch ein wundervolles Interview von einer Frau, die in der Pornoszene war. Und was war noch? Icke Hüftgold hatte über eine Produktionsfirma von Sat.1 gesprochen, wo man auch wieder sieht, dass teilweise Leute einfach wegen schneller Arbeit und wegen Agenturarbeit und Druck von oben und Fernsehen muss schnell fertig werden, Sachen einfach ja überspielen oder sagen, ja, ist ja nicht so schlimm und dann werden da teilweise traumatisierte Kinder vor die Kamera gezerrt.
Ja.
Und es gibt immer irgendwo in einem Glied von einer Arbeitskette jemanden, der so schwach ist und da nicht reingehört, dass Scheiße passiert. Und das passiert schon bei Kleinigkeiten und das wird bei einer großen Geschichte wie der Modeindustrie andauernd passieren. Und denn
du bist
unterrasselt, aber gerade wenn es um Sexappeal, um Sex Sales, um Frauen immer noch und um die Möglichkeit, Leute zu präsentieren und daran mitzuverdienen geht. Und das klang alles nach Prostitution, ich weiß, aber das ist es in diesem Fall nicht. Da wird immer Scheiße passieren. Solange man keine Prüfinstanzen hat, siehe Corona-Schnelltest-Geschichten, solange niemand prüft, wird es immer jemand geben, der Scheiße macht.
Absolut. Ich kann dazu was ergänzen. Und zwar habe ich am Wochenende jemanden kennengelernt, der oder die mal bei einer Show mitgemacht hat, die auch im Fernsehen ausgestrahlt wurde. Und da ging es um das Thema, kennt ihr diese Sequenzen, wenn du in einem Raum alleine sitzt und dann über den Tag sprechen musst, über bestimmte Situationen, die halt vorgefallen sind. Und wir wundern uns immer, warum die Leute dann am Flennen sind. So, ne? Oder emotional sehr aufgewühlt sind. Und die Person, die bei so einer Show mitgemacht hat, hat mir dann gesagt, da sitzen Psychologen mit dir im Vorfeld. Und dann werden die so weichgespült, die Menschen, die dann wenige Momente später interviewt werden. Da werden so Sachen gesagt wie, wie geht's dir? Und dann sagt die Person, ich vermisse meine Eltern. Und 3 Sätze später wird dann gesagt, wie ist es jetzt so eigentlich, dass du noch weißt, dass du deine Eltern wochenlang nicht sehen wirst und du jetzt mit diesen anderen Personen da in diesem Häuschen zu tun haben wirst? Wird es dir nicht alles zu viel? Möchtest du auch manchmal ganz gerne das Handtuch werfen? Möchtest du
weinen? Fragen.
Und dann hat mir die Person halt erzählt, dass du dann automatisch total emotional wirst und dass das komplette Bild verdreht wird, damit es eben auf ein bestimmtes Format passt, damit es Team gibt, über die sich am Ende des Tages dann die Zuschauer ihren Mund zerreißen können und so weiter und so fort. Das war so spannend, sich das mal anzuhören, weswegen ich umso mehr mich bestätigt fühle, dass viele Shows in die Richtung halt einfach crappy sind. Also ohne dass
ich das schön, weil ich habe jetzt noch nie sowas irgendwie als Bericht gesehen oder gehört.
Ja,
Ja. Das wäre schön, wenn es da mal was gäbe.
Also ich kann dazu was noch erzählen. Ich habe selber mal vor, lass mich nicht lügen, wie alt bin ich jetzt, 30, ist es bestimmt schon 15, 16, 17 Jahre her, mal an einer RTL-Show teilgenommen. Und es ist ein bisschen peinlich, das zu sagen, aber es war damals Deutschlands klügste Kinder. Ich bin damals unter die Top 100 gekommen. Damals wurden noch alle quasi von diesen Top 100 nach Köln eingeladen, inklusive Begleitung von einem Elternteil.
Gute Stadt.
Eine Nacht im Hotel, im Novotel am Rhein. Cool. Und ja, Köln ist wunderschön. Es ist wirklich eine unfassbar schöne Stadt. Und dann sind wir damals.
Geht runter wie Höhe.
Ja. Ich kann mich nämlich noch erinnern, dass wir damals, meine Mutter hatte mich damals begleitet. Ich war irgendwo zwischen 10 und 15 Jahre alt. Ich weiß es nicht mehr genau. Und wir mussten noch so vorher zu so einem jugendpsychologischen Dienst oder sowas. Und wir mussten wirklich quasi da ein Gespräch führen. Und die mussten quasi einem bestätigen, dass man quasi, also, dass das Kind okay ist, vor der Kamera zu sein. Also es ging wirklich, damals hat man wirklich noch kontrolliert, ob es wirklich in Ordnung ist. Nicht, dass das Kind quasi dann davon Schäden davon tragen könnte.
Bist du dir da quasi sicher?
Ja, ziemlich. und ich fand das damals...
Lacht gerne. Nein, weil du so oft gerade quasi gesagt hast.
Ich habe das verinnerlicht, dieses Motto. Okay. Ich habe das Gefühl gehabt, irgendwie, mir ist das vor kurzem erst irgendwie wieder so hochgekommen bei dem ganzen Icke Hüftgold, bei der ganzen Diskussion. Und ich fand das irgendwie, also damals zumindest, wo ich da war, und du musst dir überlegen, das waren 100 Kinder, die da alle waren. Ich meine, ich war am Ende in einem Schnittbild zu sehen, so, fertig. Aber damals hatte ich irgendwie das Gefühl, oder so in der Retrospektive, oder?
Ist egal, wir wissen, was du meinst.
Im Nachhinein hatte ich das Gefühl, damals hat man sich irgendwie mehr Mühe gegeben und jetzt liest man dann auf einmal desto kaputter die Familie ist, desto besser ist es fürs Fernsehen und dann...
Absolut.
Keine Ahnung.
Retrospektive.
So. Na ja, gut. Und was war das Wort, was du immer falsch sagst?
Quasi?
Nee. Du hast immer... Da packst du irgendwo packst du mal einen Tee zu viel rein. Aber ist auch geil. Genau. das war, also ich hatte damals das Gefühl, so man hat sich wirklich Mühe gegeben und hat irgendwie auf die Kinder geachtet. So. Aber ich will es jetzt nicht verteidigen, null, überhaupt nicht. Aber trotzdem, irgendwie, wenn man das heute liest, dann denkt man nur so, inzwischen wird alles gemacht für die Quote.
Absolut. Und die verdienen auch mittlerweile gar nichts mehr, oder? Also Leute, die sich für irgendwelche Shows anmelden, das ist doch ein Appel und ein Ei, oder? Was die da an Gage bekommen.
Naja.
Das kann ich nicht beurteilen.
Wenn du dich schon verkaufst, in Anführungsstrichen. Also am Ende, ich weiß nicht, ob die Leute wissen teilweise, wie sie dann dargestellt werden. Also die Person, mit der ich darüber gesprochen habe, hat mir gesagt, dass den O-Ton, das am Ende des Tages, was dann wirklich veröffentlicht wurde, so bescheiden zusammengeschnitten wurde, dass du eigentlich jeden Menschen als übelsten Lappen darstellen lassen
kannst. Aber ich verstehe nicht, wie wir in 2021 immer noch davon überrascht sein können, dass man bei einem Trash-TV-Format blöd dargestellt wird. Und auch Germany's Next Topmodel ist für mich ein Trash-Format.
Ja. Oh, jetzt ist bei Chung vorbei.
Nee, du kannst ja Trash genießen. Also wenn du einfach.
Ich feiere auch Trash-Filme, also.
Ja, das ist ja fein. Aber mich wundert es, dass Leute da halt immer noch hingehen.
Ja.
Und sich dann darüber aufregen, dass sie so dargestellt werden wie all die anderen, die vorher auch dargestellt wurden. Also,
ja.
Denkst du denn, du bist der Erste, den man dann richtig präsentiert? Oder?
Naja, hast du recht. Ja, wahrscheinlich wird das der Gedanke sein. So, ja, an mir ist ja eigentlich nicht so, ne? Also ich bin ja an sich ein total cooler Mensch. Wird schon.
Außer dass ich halt Stopp sage.
Der ändert sich nichts.
Ja. Aber es gab noch eine weitere Sache, über die sich aufgeregt wurde. Und das habe ich heute Morgen getwittert. Ich weiß nicht, ob ihr es mitbekommen habt.
Nein.
Horizon Zero Dawn oder Aloy?
Ja.
Oh.
Sie ist aus nicht Mensch. Weiblich genug.
Ah, okay, ja.
Sie hat doch keine gebleachten Zähne. Sie hat keine Schminke im Gesicht.
Ja.
Ihre Haare sind nicht gemacht.
Ein bisschen verfettet auch. Jetzt Sommersprossen auch, ne?
Jetzt Sommersprossen.
Wer hat denn Sommersprossen im Gesicht? Unmenschen sind das.
Aber habt ihr das State of Play gesehen?
Ja. Von Horizon? Hab ich mir live angeschaut. Fand ich echt cool, muss ich sagen.
Dito, ich hab's mir auch live angeschaut.
Sexy. Ja. So ein schönes Spiel. Kann man nicht anders sagen.
Wann kommt das raus?
Wahrscheinlich Ende des Jahres, ne? Aber ich glaube, ein richtiges Datum wurde nicht genannt, oder?
Nein, wurde keins.
Also wir gehen alle davon aus, dass es Ende des Jahres der Fall ist.
Okay, das heißt, ich habe noch bis zum Ende des Jahres Zeit, das zu spielen.
Den Vorgänger?
Ja.
Ja, ich spiele ihn auch gerade. Und dazu muss ich sagen, und das würde ich ganz... Ich weiß gar nicht, hatten wir beim letzten Mal über Biomythen so richtig gesprochen? Nee, ne?
Du hast über Biomythen.
Wir konnten nichts darüber sagen. Aber ja, jetzt
vor allem hattest du, nicht über das Spiel, doch am Ende hattest du ein bisschen was über das Spiel gesagt, aber du bist mehr auf das eingegangen, was in der GameStar erzählt wurde.
Okay.
In dem Review.
Ich hatte jetzt noch mal ein bisschen Zeit.
Ja.
Und ich muss sagen, Horizon Zero Dawn, die Art und Weise, wie die Geschichte erzählt wird, wie die Nebenmissionen sind, wie schön das Gameplay ist und wie wunderhübsch die Open World ist, hat mir Biomutant versaut. Ich kann Biomutant nicht spielen, weil ich mir immer denke, in dem Moment, wo ich Biomutant zocke, verschwende ich meine Zeit. Weil an sich ist es per se nicht ein schlechtes Spiel, aber Horizon Zero Dawn ist einfach um Welten besser. Und deswegen, so ist es halt manchmal. Wisst ihr, das ist wie wenn zwei Serien gleichzeitig auf Netflix landen oder was auch immer, man halt nur Zeit hat für eine Serie, entscheidet man sich im Zweifel für die bessere. Und Biomutant kommt einfach nicht ran. Und ich kenne ganz viele Leute, die jetzt aufgehört haben, Biomutant zu spielen, zu streamen, die einfach gesagt haben, ich fasse das Game nicht mehr an, weil einige Mechaniken in dem Spiel halt echt nicht cool sind. Mhm. Und schade finde ich es am Ende trotzdem. Ich bin mir nicht sicher, ob der Entwickler jetzt daran schuld ist, was für eine Erwartungshaltung wir hatten, oder ob das die ganzen Magazine und Online-Video-Berichterstattung eben war, die uns ein Spiel vorgegaukelt hat, was es am Ende des Tages nie
war. Ja, aber ich kann doch auch nur über ein Spiel reden, wie es mir präsentiert wurde. Ich werde ja nicht über jetzt das nächste, keine Ahnung, Vivo X60 Pro reden, dass ich jetzt die Tage endlich in die Finger bekomme.
Ja.
Und jetzt schon allen sagen, dass es die geilste Kamera der Welt hat, obwohl ich nicht weiß, ob es eine geile Kamera hat. Ich krieg dann eine Pressemitteilung, ich krieg eine Präsentation, mir wird erzählt, was es theoretisch kann. Und ich kann auch nur theoretisch über das reden, was da ist.
Absolut.
Bei einem Spiel hat man ja vielleicht noch eine Demo oder irgendwas, aber selbst da kriegst du ja schon die ganzen Mechaniken mit.
Mhm. Ja.
Also woher kommt denn dieser Hype?
Das ist eine gute Frage. Woher kommt der Hype? Ich kann es dir nicht beantworten. Ich weiß nicht, wann hat denn die Berichterstattung so richtig angefangen? Das ist da auch schon mittlerweile echt viele Jahre her, oder?
Ich konnte das ja schon anspielen auf der Gamescom und da war das schon für mich ein Hype. Ich kann mich noch an Werbung in den Hallen oben erinnern, mit dem Vieh, wo man da vorbeilief und dachte, was ist Biomutant? Ist das? Was ist das für ein geiles Vieh da?
Hast du recht.
Das muss 4 Jahre vielleicht her sein.
Ja, kann sein. So 2017, ja, macht Sinn. Auf jeden Fall, könnte ungefähr hinhauen. Ich glaube, da gab es so das erste große Announcement. Jedenfalls, Biomutant kommt da nicht ran. Ich freue mich mega auf Horizon Zero Dawn 2. Ich genieße jetzt gerade das Spiel am PC. Du kannst auch so einen Filter einstellen. Kennt ihr das, wenn Sachen zu realistisch aussehen, weil du so eine feine Körnung im Bild drin hast? Du kannst halt so einen Regler komplett nach oben schieben. Und das ist wirklich, ich muss es wirklich sagen, es ist eins der mit Abstand schönsten Spiele, die ich in meinem Leben gespielt habe. Ich glaube, ich sage das immer wieder und ich will euch damit auch echt nicht auf den Sack gehen, aber es ist wirklich einfach eins der schönsten Spiele, die ich je gespielt habe. Ja.
Ich gucke gerade mal, ob ich irgendwann in der Vergangenheit mal über das Biomutant gesprochen habe, aber ich habe das nirgendwo erwähnt.
Nee?
Nee. Ich für mich einfach nur gesehen haben. Schade.
Dying Light 2 gab es das erste Gameplay von. Habt ihr das gesehen?
Nein.
Worum geht's bei Dying Light?
Der Welt geht's echt beschissen, weil Zombies die Welt regieren. Und,
Ist das nicht so auch ein bisschen kombiniert mit Parkour und Klettern und so?
Genau, genau.
Okay.
Und Dying Light 1 hatte ja Probleme in Deutschland. Ne? Das wurde ja immer wieder sag schon.
Verschoben? Oder?
Nee, nicht verschoben, sondern es wurde verboten. Wie nennt man das?
Indiziert,
dankeschön. Wir hatten wir hatten da ein ganz, ganz großes Problem tatsächlich immer wieder mit. Und ja, jetzt kommt am Ende des Tages dann im Laufe diesen Jahres noch das nächste Spiel, der zweite Teil. Das soll wohl auch erscheinen in Deutschland. Da bin ich sehr gespannt.
Okay.
Aber das ist halt auch wieder brutal. Also das ist halt so unfassbar brutal, sieht schön aus. Es soll diesmal eine richtig schöne Open World geben, wo es so auch Grüppchenbildung gibt, also so Clans, also die Menschen an sich untereinander bekriegen sich halt auch wieder, ne, à la Walking Dead oder jegliches Zombie-Szenario. Ja. Es gibt, ne, Zombies sind da nicht schon schlimm genug. Nein, die Menschen müssen sich auch noch gegenseitig die Köpfe einschlagen. Ist halt immer so. Und ja, aber so wie Chung gerade gesagt hat, Parkour-Elemente sind halt auch echt, sind einfach schön bei dem Spiel. Es macht halt echt viel Spaß.
Ich habe auch jetzt in den letzten Tagen mal wieder so ein paar Filme gesehen.
Ah, erzähl mal.
Ich gucke jetzt mal gerade, Brightburn ist jetzt übrigens bei Netflix verfügbar. Den habe ich jetzt gerade auf meiner Liste.
Hast du Army of the Dead gesehen und kannst uns deine Meinung dazu
sagen? Ich habe Army of the Dead gesehen. Oh. Weil ich habe es in so einem geilen Podcast gehört, dass der fantastisch ist.
Dann hast du nicht diesen Podcast und vor allem nicht mich gehört.
Und dann haben wir uns gedacht, so richtigen Trash tun wir uns jetzt mal an. Und der war so geil, dass wir den nicht mal zu Ende geguckt haben.
Aber
wir haben lieber
wegen dem Film nicht mehr weitergeguckt. Nein,
wir haben, der war einfach, es war uns egal. Ja. Es war uns wirklich egal. Hm. Ich muss sagen, das Intro war, kann ich bestätigen, das war eines der geilsten Elemente. Auch den Anfang kann ich auch bestätigen, so dieses Heist-Feeling, wo man so sammelt die Leute zusammen, es geht los. Ja. Das hatte alles noch Spaß. Und dann habe ich natürlich einen Fehler gemacht, weil ihr das hier erzählt habt. Zwei Sachen. Einmal habt ihr natürlich den Film gespoilert. Und das habt ihr ein bisschen zu schnell gemacht. Ihr hättet sagen können, ne, wartet jetzt, aber du meintest, ja, wir spoilern, und dann kam ich gleich ans Handy ran. So. Ah, na gut, dann ist jetzt egal. Das war ein bisschen schade, weil jetzt habe ich wirklich gar keine Lust mehr, den Film zu gucken. Mm. Und wie sehr hat mich dieser CGI-Qualm genervt.
Oh, ja.
Boah, ich bin ja durchgerissen. Warum sieht das? Das ist Qualm. Wenn die nicht rauchen kann, dann ist sie halt keine rauchende Figur. Dann lass das doch weg. Mach doch keinen CGI-Qualm. Und wenn, dann mach ihn richtig.
Ja. Boah. Ja, fühl ich.
Und dann ganz dumme Entscheidungen. Und dann, ach, nee. Nee.
Danke. Also hat dich umgehauen, sagst du.
Ja, hat mich so richtig.
Ein Film des Jahres, ja.
Dann habe ich mir vor kurzem mal wieder einen sehr guten Film angeguckt.
Aha.
Ja. Und ich wette, Chung errät, welcher Film das war.
Ich weiß es. Chung hat ihn schon länger nicht mehr gesehen, glaube ich.
Gentleman.
Nee, klar. Gentleman.
Oh, ja. Wie oft hast du
den verkackt?
Wie oft hast du den ja schon gesehen?
Ich?
Ja.
Viermal?
Boah. Also so viel wie ein normaler Mensch.
Ey, ungelogen, der ist beim vierten Mal noch besser.
Aber jetzt, wo du mich daran erinnerst, muss ich den noch mal wieder sehen.
Ey. Das, also vor allem, wenn du beim ersten Mal gucken, bist du ja komplett irritiert. Mhm. Beim zweiten Mal gucken, verstehst du, da soll das hingehen. Beim dritten Mal gucken, freust du dich einfach nur, weil du weißt, was passiert. Beim vierten Mal gucken, fallen dir plötzlich Sachen auf. Mhm. Und das, weil der Film ja so lang und so vollgepackt ist mit Sachen, fallen dir dann später halt viel mehr Sachen auf. Zum Beispiel, du hast ja diese Übergeschichte, wo der Journalist ihn so ein bisschen bedroht oder diese Geschichte erzählt. Und wie er wann auf was reagiert und wohin er guckt. Und wenn du denn das alles weißt, was am Ende passiert, dann erkennst du viel mehr davon. Und das hat mir auch beim vierten Mal noch mal richtig viel Spaß gemacht. Ja, schon. Ich hab dich dafür ausgelacht, aber
ich bin stolz auf dich. Ich bin wirklich sehr stolz auf dich.
Und wenn ihr mal so richtig viel Zeit habt, guckt euch Wanted an. Ist auch gerade bei Netflix verfügbar. Geht ungefähr 2 Stunden.
Mit Angelina Jolie.
Wundervolle Angelina Jolie.
Ja. Oh ja, auch super cool.
Hab daran gedacht, weil ich den Eternals-Trailer gesehen habe und dachte, ich könnte mal wieder Wanted schauen, weil die da auch mitspielt. Und Wanted ist so ein Film, hör erstmal auf nachzudenken und genieß, dass jetzt jemand etwas, was nur im Comic passieren kann, auf die Leinwand gezaubert hat. Und dann hast du sehr viel Spaß mit diesem FSK 18-Film.
Mhm. Ja, das stimmt. Eigentlich kommen jetzt wirklich, das kann man an der Stelle sagen, echt viele Oldschool-Filme auch wieder auf Netflix und Amazon Prime, ne? Die man sich dann auch einfach mal reinziehen kann. Finde ich schön eigentlich.
So ein bisschen dieses TV-Feeling, ne?
Von, ja.
Oh. Harry Potter kommt auf ProSieben. Ach doch, ich hätte Bock auf Harry Potter.
Jo, ja, gebe ich mir mal.
Genau, dann guckst du den wieder.
Ist eine gute Idee. Ist eine sehr gute Idee, tatsächlich. Ich schaue gerade das Ende von Scrubs.
Jetzt gerade eben?
Nee, nicht jetzt. Aber ich bin jetzt bei der vorletzten Staffel und lass uns demnächst mal, wenn ihr Bock drauf habt, ey, lass mal das Thema wechseln. Lass mal gar nicht über Scrubs reden, sondern lass mal über Friends sprechen.
Oh, ja.
Ja, Friends United, Alter. Was yep. los?
Yep. Das ist ein Film, der gerade bei Sky verfügbar ist, ne?
Naja, Film ist etwas weit gegriffen dafür.
Ja, ja, okay,
aber eine Reportage. Eine Reunion mit sehr viel Doku. Interviewanteil.
Gibt es die schon?
Ja.
Wie lange geht die?
99 Minuten.
Okay. Müssen wir uns also anschauen.
Ja, ist, also ich habe sie schon gesehen und sie haben das Beste daraus gemacht, was sie machen konnten. Also, sie haben jetzt nicht, also wenn man sich den Trailer von angeguckt hat, dann sieht man das ja, und ich spoilere auch nichts, wenn ich sage, das ist jetzt keine 99 Minuten, alle treffen sich nach in ihren 50ern wieder und spielen quasi ihre Rollen von damals, sondern, also ich meine jetzt so fiktiv, als wenn sie noch quasi so einen Film geschrieben hätten, sondern da sind sehr viele Interviewanteile dran und das bringt einen nochmal in so ein paar Situationen von damals zurück und auch die, also so, man ärgert sich manchmal so, dass sie ein paar Running Gags einfach nicht reingebracht haben, aber diese Serie hat einfach so viele Running Gags.
Ja.
Und deswegen.
Keiner.
Ja. Deswegen. Das ist, also guckt euch an, wenn ihr die Serie gesehen habt, dann lohnt sich das auf jeden Fall. Und ich würde auch sagen, wenn ihr die Serie mindestens 5-mal gesehen habt, dann lohnt sie sich.
Bei Chung ist gerade sehr viel los.
Ja, ich wollte gerade sagen, Chung, was ist da bei dir unterm Tisch los?
Das will ich euch nicht verraten.
Bedelst du gerade?
Whisky wütet heute hier und er ist er will, glaube ich, Essen haben.
Oh. Willst du
nach ihm kurz Essen geben? Tagen wird es mal wieder Zeit.
Jo. Nein. Wir ziehen das jetzt hier durch. Gut. Er muss groß und stark werden.
Wie sieht das denn aus mit der Börse? Zieht die jetzt auch durch oder nicht?
Ich hoffe, wir werden Millionäre werden. Bitte.
Dass wir darüber noch nicht geredet haben.
Weil wir noch keine Millionäre sind. Deswegen haben wir noch nicht drüber gesprochen.
Bevor wir über AMC reden, möchte ich über das Video von Smart Steuer von dem YouTube-Kanal sprechen. Der Titel lautet Arm im Alter. So viel muss man für 1.000, 1.500 und 2.000 Euro Rente brutto verdienen. In dem Video geht es darum, dass du ja diese Rentenpunkte sammeln musst, ne? Und das variiert West-Ost. Da gibt es so halt Entgeltpunkte. Und bei einem Jahreseinkommen, um euch einfach mal kurze Dimension zu geben, wenn wir 45 Jahre arbeiten, Rentenhöhe mit 67 Jahren, brutto 2.000 Euro, da bleiben exakt 1.519 Euro, wenn mich nicht alles täuscht, netto übrig, laut aktuellem Stand, müssten wir jetzt schon in einer Festanstellung beispielsweise 54.000 Euro verdienen.
Im Jahr,
brutto. Und das Problem ist gar nicht, ob der eine oder andere das hinkriegt oder vielleicht drüber liegt, sondern es geht um den Hauptteil unserer deutschen Bürger, die wahrscheinlich drunter liegen werden, wenn wir jetzt das Durchschnittseinkommen einfach mal in Deutschland nehmen. Und deswegen möchte ich ganz gerne das Börsenthema damit eröffnen, dass ich einfach mal das Statement setze: Verlasst euch bitte nicht auf eure Rente, die wir irgendwann mal mit 67 Jahren plus haben.
Wir haben ja Altersarmut jetzt schon als Thema.
Ja.
Und dass der Rententopf gerade mehr rauszieht, als reingefüllt wird, ist auch bekannt. Und ich weiß nicht, wie viele, also da würde ich jetzt auch schon direkt in die Politik rutschen, aber wie viele Milliarden man für Quatsch ausgibt oder nicht hätte ausgeben müssen, den man in diesen Topf hätte werfen können, finde ich auch mal ein bisschen schwierig, dass man da immer noch keine Lösung gefunden hat. Wenn man sich anschaut, wie sie teilweise in der Pandemie Lösungen finden, verstehe ich, wie sie ohne Stress Lösungen finden. Das nervt mich alles ein bisschen und da muss es wirklich eine Art von Umschwung geben. Oder einfach von Umdenken in dieser politischen Arbeit. So. Und auch ich werde von meinen Versicherungsleuten angesprochen und die sagen das immer deutlicher: Du musst das nicht mal bei mir machen, Digi. Aber kümmere dich irgendwie um eine private Altersvorsorge.
Ja, ja.
Du kannst das bei uns machen. Das und das sind die Lösungen. Du kannst auch selber dich damit beschäftigen. Hast du halt mehr Arbeit, weil du dich selbst damit auseinandersetzen musst. Aber mach irgendwas. Und es gibt auch in dem Bereich Versicherungen, die mit EFTs arbeiten.
Ja.
ETFs.
ETFs.
ETFs? Also ETFs. So Ansammlung von Aktien.
Ja, ETFs.
Ja. ETFs, ja, die in Ansammlung von Aktien, EFTs, ja, die in verschiedenen Sachen, die du auch dann variabel belegen kannst und dann hast du da, ne, Jahreswachstum und bababab. Und selbst die, also die sind wirklich hinterher und die sagen, ey, rechne einfach nur durch, was du aktuell verdienst. Man kann sich überversichern. Ja, natürlich. Auch das machen wir, wenn du das möchtest, wenn du dich unsicher fühlst. Dann kannst du auch auf deinen linken Zeh noch mal eine extra Versicherung haben. Die verkaufe ich dir, wenn du sie haben willst. Aber kümmere dich um deine fucking Rente.
Ja,
aktuell hast du, keine Ahnung, 400 Euro im Monat und du arbeitest jetzt noch so und so 4 Jahre, dann hast du 700 Euro. Kannst du aktuell von 700 leben?
Ich glaube, niemand von uns. Aber ich würde einfach einmal einen Status quo von uns allen abholen, wie es bei euch allen aussieht, damit jeder auch ein Verhältnis dazu hat. Also von meiner Sicht aus, ich habe mich von der Rentenversicherung befreien lassen. Ich zahle nicht in die Rente und zahle dafür in eine private Rente.
Ja.
Das kann man machen als Selbstständiger. Als Angestellter zahlt dein Arbeitgeber ja automatisch in die Rentenversicherung mit ein.
Ja, ja. Du hast ja auch nur, weil du Selbstständiger bist, die Möglichkeit, nicht in die gesetzliche Rentenversicherung einzuzahlen. Das hat ja ein Arbeitnehmer überhaupt nicht. Der hat ja die Möglichkeit, gar nicht zu sagen, nee, ich will nicht. Ja. Und es gibt ja auch Pläne, dass Selbstständige dazu verpflichtet werden, in die gesetzliche Rente einzuzahlen, was ich aus meiner Sicht für einen Fehler halte, weil die meisten Selbstständigen jetzt auf einmal einzahlen müssen und nichts davon sehen. Meine Mutter ist so ein Beispiel, die musste halt durch ihren Beruf auf einmal doch, obwohl sie selbstständig ist, einzahlen in die Rente mit Ende 50 fängst du an, da einzuzahlen, ja.
Naja,
da siehst du keinen Cent, aber zahlst monatlich ein. Aber bei mir, ich zahle auch nicht in die gesetzliche Rente ein. Ich habe mich, muss ich auch zu meiner Schande gestehen, bisher noch nicht wirklich darum gekümmert, aber ich habe jetzt angefangen, mich darum zu kümmern. Und zwar höre ich gerade ein Hörbuch. Es nennt sich Unshakable, ist von Tony Robbins. Das ist ein amerikanischer ich weiß nicht,
Speaker.
Was er ist. Ja, Speaker, beziehungsweise er ist halt auch im Finanzwesen aktiv. Und ja. Dieses Buch ist, wie gesagt, es handelt halt von dem amerikanischen Rentensystem und hauptsächlich geht es darum, dass man sich halt nicht von Vermögensverwaltern und ähnlichen Leuten aufquatschen lassen soll, was es doch alles für tolle Möglichkeiten gibt, weil beim Großteil davon verlierst du mehr Geld, als dir lieb ist. Und also der größte Feind sind die Gebühren, die du zahlst. Das sind zwar, die sagen dir nur 2% oder so, aber wenn du halt jährlich 8% machst, 8% plus und davon 2% weggehen, der Zinseszinseffekt, den jeder verstehen sollte, auch wenn er Mathe in der Schule gehasst hat, der Zinseszinseffekt ist das, was dich im Alter absichern wird.
Verschwindend gering.
Und das ist, da lerne ich gerade unfassbar viel darüber. Dass es ja auch so eine Wette zwischen Warren Buffett und einem Hedgefondsmanager gab, dass die irgendwie 5 aktiv gemanagte Fonds sich ausgewählt haben und 1 Million gewettet haben, dass nach einem gewissen Jahren diese 5 aktiv gemanagten Fonds nicht besser abschneiden werden als der Markt. Das heißt also, wenn du in den S&P 500 zum Beispiel in den USA, die in die 500 wertvollsten Unternehmen einfach quasi Aktien automatisch kauft und verkauft, ich weiß nicht, ob es dann ein ETF ist. Ich weiß nicht, ob der S&P 500 ein ETF ist. Ich bin mir nicht ganz sicher.
Aber ja, genau.
Diese automatisch gehandelten Fonds halt, diese Exchange Trade Funds. Ich weiß nicht, wofür ETF genau steht. Aber und dann geht es genau darum. Unshakable heißt das von Tony Robbins. Ich höre es gerade. Es geht zwar im amerikanischen Markt, aber es sind ja trotzdem am Ende dieselben Effekte. Auch dass du zum Beispiel lernst, dass irgendwie 99% der Vermögensverwalter in den USA nicht gesetzlich dazu verpflichtet sind, im besten Sinne ihres Klienten zu handeln. Was einfach absurd ist. Und selbst die 5%, die quasi rein theoretisch dazu verpflichtet sind, haben dann doch irgendeine Hintertür oder ein Tochterunternehmen, über den sie es nie wieder nicht machen müssen. Das ist einfach ein absurdes System. Und deswegen, ich höre es halt gerade, weil ich bin jetzt 30 geworden und deswegen, ich glaube, es ist jetzt echt Zeit, sich damit mal zu beschäftigen. Vor allem, da war auch so ein Beispiel, nur, das kann ich noch zum Abschluss dazu sagen. Da war so ein Beispiel, ein Typ, der in seinen ersten quasi Jahren der 20er bis irgendwie 27 monatlich $300 investiert hat. Das hatten wir meistens zu der Zeit nicht. Der in diesen 6, 7 Jahren investiert hat und dann mit 27 aufgehört hat und ein anderer Typ, der mit 27 angefangen hat und bis 65 gemacht hat, also wirklich deutlich länger monatlich $300 investiert hat, beide hatten in der Rente gleich viel.
Cool. Auch,
obwohl der eine mit 27 aufgehört hat.
Das macht ja richtig Spaß.
Ja, und deswegen, wir sind alle deutlich über 27, aber all denen, die zuhören und die vielleicht noch die Chance haben, kümmert euch, habt keine Angst vor dem Aktienmarkt, auch wenn wir die ganze Zeit darüber erzählen, wie krass doch AMC, GME und Krypto abstürzen manchmal.
Ja, das ist ja eine andere. Also
ich will halt sagen, Aktien sind eben nicht nur, du wählst eine Aktie aus und investierst da rein, sondern es gibt auch den, ich sag mal, sicheren Weg über ETFs, ja, ja, über andere Sachen. Informier dich damit, das ist das, womit du im Alter sicherer dastehen wirst, als mit der staatlichen Rente, die heute schon Steuerunterstützt ist.
Warte, Angelo, ich muss kurz was reinwerfen.
Ja.
Not a financial advice. Wir müssen uns absichern.
Eine financial advice in Form von kümmert euch darum, lest euch was durch, habt keine Angst davor. Doch so gesehen ist es ein financial advice. Ich sage aber nicht
auf diese Aktie.
Genau.
Ja.
Aber vielleicht, Angelo, ist das ja mal ein Beispiel, was man im Stream mal so als komplett Show runtermoderieren könnte.
Mm.
Vielleicht wäre das auch als Video auf deinem Kanal wird es wahrscheinlich nicht gut performen.
Dafür werde ich einen weiteren YouTube-Kanal machen, weil ich die ganze Zeit mit mir gekämpft habe, solchen Content auf Smoogle zu bringen. Aber es macht halt aus meiner Sicht halt keinen Sinn, weil die Zielgruppe eine andere ist. Und
Financial Smoogle.
Das ist so ein schöner
Namensbrei, Financial Schmuggel.
Der Financial Schmuggel, ja. Der Investor Schmuggel.
Finanzsmuggel. Finanzsmuggel.
Finanzsmuggel ist super.
Ja, gefällt mir auch sehr gut, der Name. Ich werde auf den Namen beteiligt. Nein, ist ein spannendes Thema. Ich spreche in meinen Streams sehr oft darüber. Ich habe auch einige Leute damit angesteckt, sage aber auch immer wieder, Leute, ne, wenn ihr jetzt in AMC Geld steckt und so, es könnte eine Once-in-a-Lifetime-Geschichte sein, seid euch aber des Risikos bewusst. Ein Langzeit-Invest ist eine Sache, die ich mache. Jetzt gerade den Fokus nicht drauf lege, weil AMC da ist. Also sobald die Sache mit AMC durch ist, habe ich eigentlich schon für mich einen Plan aufgestellt, wie ich mit meinem Geld umgehen möchte. So, also ich möchte ein bisschen was an Geld in Immobilien stecken. Ich möchte gerne was langfristiges in ETFs investieren und ich möchte auch ein bisschen Geld zum Handeln mit Optionen haben an der Börse, weil mir das am meisten Spaß macht. Ich habe gar keine Lust mehr in Aktien zu investieren, wo ich Angst haben muss, ja, rentieren sich jetzt nach 6 Monaten, 12 Monaten, nach 18, damit will ich mich nicht auseinandersetzen. Swing Trade macht mir so viel Spaß, ich könnte mir vorstellen, das sogar irgendwann hauptberuflich zu machen. Nicht jetzt, aber später irgendwann mal.
Mhm.
Und AMC sieht derzeit sehr gut aus. Und ich habe ein Video und ein bisschen Due Diligence gesehen auf Reddit, wo sich jemand exakt mit allen Daten auseinandergesetzt hat. Ich könnte darüber jetzt Stunden erzählen, ich werde das ganz, ganz kurz nur runterbrechen.
Ja.
Und zwar wird mittlerweile, es gab jetzt jemanden, der an der Wall Street lange gearbeitet hat und jetzt ein bisschen aus dem Nähkästchen geplaudert hat. Ihr müsst euch vorstellen, wenn Firmen auf die Liste der Hedgefonds landen, dass die Firmen pleite gehen und du ja mit Shorten Geld verdienen kannst. Das heißt, die Hedgefonds erzeugen quasi einen künstlichen Preisabfall. Mhm. AMC ist 2017 noch $20 wert, 2021 nur noch $2 und die Hedgefonds haben auf dem Weg nach unten einen Haufen Kohle verdient. Und das machen sie ja nicht händisch. Das übernimmt eine KI. Und die KI hat den Auftrag gehabt, GameStop und AMC zu shorten. Das Problem an der KI wird gewesen sein, und da ist sich eigentlich mittlerweile jeder einig, dass die KI nicht einberechnet hat, dass Menschen die Aktie kaufen, nicht in dem Volumen. Deswegen ist die KI, die ja irgendwann auch gelernt hat, davon ausgegangen, wenn mehr Aktien gekauft werden, muss mehr geshortet werden, weil der initiale Command, den der Hedgefonds ja gegeben hat, ist, ich muss einen ganz, ganz niedrigen Preis erreichen. Und das soll der Grund sein, warum die Hedgefonds jetzt eine so stark geschortete Aktie haben und die langsam zurückkaufen müssen. Und auf die letzte Woche gesehen ist AMC über 100% gestiegen. Über 100%. Und aktuell gehen die Wünsche und Vorstellungen und am Ende des Tages vielleicht auch belegten Hinweise dahingehend oder sogar so weit, dass wir womöglich von 100, 200, $300 Kursen, vielleicht sogar noch viel, viel mehr sprechen können. Das ist aber Zukunftsmusik, da sind wir noch nicht. Vielleicht sind wir ein bisschen weiter, wenn wir den nächsten Podcast haben.
Und der wird auch auf jeden Fall kommen, spätestens in der nächsten Woche am Montag. Bis dahin werde ich mich jetzt hier ganz langsam auch von euch verabschieden. Auch es macht immer wieder Spaß, mit euch zu quatschen, aber es ist mir langsam zu wenig. Also einmal die Woche, ich würde euch gern einfach mal wieder sehen. Mhm. Ja, vielleicht auch mal in der sogenannten Außengastronomie mit euch etwas schmausen. Ja,
freue mich, demnächst dich in Berlin zu empfangen.
Es wird mich sehr bald wieder nochmal nach Berlin treiben und dann werde ich auf jeden Fall einen Tag nur für euch einrechnen. Vielleicht können wir auch dann eine Spezialfolge, weil es wird zeitlich wahrscheinlich nicht passen, dass ich montags abends da bin. Wenn wir uns ja einfach so eine Bonusfolge machen mit Reunion.
Klingt
ja. Friends Reunion, da machen wir auch die Quasi-Reunion.
Quasi.
Aber nur quasi.
Also quasi.
In dem das hört Sinne, sich sehr gut an.
Vielen Dank, bleibt gesund, lasst euch impfen, kümmert euch um eure Rente.
Ja.
Und tut nichts, was wir nicht auch tun würden.
MC-Millionäre, go!
Bis dann. Tschüss. Tschüss. System shut down.